Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier ist eine Halbzeit mit. Wir sind immer noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ich in Doha, Ossi mittlerweile in Deutschland. Zurück in Deutschland. Und trotzdem sind wir noch bei der Nachsorge. Flick bleibt, Bierhoff weg und das Turnier geht ohne die Deutschen weiter und spektakulär weiter. Nachsorge, Eindrücke, Ausblicke, Einordnungen. Ossi?
Hintergründe, News, Exklusives, Insights. Ich sage einfach, besser geht nicht.
Besser geht nicht.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Ich sitze im wunderschönen, verregneten Alt-Kalka bei 1,5 Grad und einer leichten Brise. Und am anderen Ende der Leitung bei ungefähr, ich schätze mal so erfahrungsgemäß, 29 Grad Sonne.
Nee, wir haben die 30 schon. Hier ist es ja kurz vor Mittag. Wir haben Wolf. Die 30 schon.
Servus, Wolf. Wolf, Servus. Wolf noch in Doha.
Ja.
Ich schon wieder
leichte
daheim.
Leichte Bewölkung kann ich vermelden. Leichte Bewölkung.
Ich habe gestern was, ja, ich hab was gelesen.
Gestern kamen handgezählte 4 Regentropfen vom Himmel.
Das ist nicht dein Ernst. Es hat geregnet.
Ja. Bad weather conditions, hat hier der Bademeister gesagt. Habe ich gesagt, gut.
Hast du eine Unwetterwarnung bekommen?
Nochmal bitte?
Hast du eine Unwetterwarnung bekommen aufs Handy?
Es kam so ein bisschen Sturm auf und wirklich, also handgezählte 5 Tropfen fielen vom Himmel. Bei, ja, da waren es schon keine 30, das waren max 29.
Ja, also das Klima kann ich sagen, Wolf, du bist noch ein bisschen da, eine gute Woche. Ich bin am Montagnachmittag gelandet, hatte kein Jäckchen dabei. Es wurde relativ schnell relativ kalt, kann ich dir verraten. Also es war, wir landeten im Schneeregen, also bis 100 Meter vorm Aufsetzen der Maschine konnte ich Deutschland noch nicht sehen, aber dann war es soweit. Und ich war dafür auf dem Weihnachtsmarkt schon gestern mit meiner Tochter. Also es hat auch positive Sachen, dass man wieder zu Hause ist. Und ich
Weihnachtsmärkte sind hier eine süße Erinnerung.
Und ich habe natürlich, ich sag mal, einen Beutel voller Erlebnisse, Erfahrungen und auch Geschichten mitgebracht aus Katar. Aber ich bin natürlich auch erstmal voll in den DFB, in das DFB-Beben quasi reingerutscht. Lass uns damit einsteigen, weil ich glaube, es ist das, was die Leute immer noch am meisten aufwühlt und beschäftigt. Mittlerweile ist seit unserer letzten Ausgabe Oliver Bierhoff nicht mehr im Amt. Wir haben es, würde ich sagen, schon kommen sehen, kann man glaube ich schon
ist
so sagen.
Ist jetzt unterwegs auf die Insel von Roberto Di Matteo, was ich höre.
Also kann ich unterschreiben, deckt sich mit meinen Infos. Und auf der Insel ist auch noch Platz für den einen oder anderen.
Absolut, mit einem namhaft großen Beutel voller Golddukaten. Macht er sich auf den Weg. Das ringt Roberto Di Matteo maximal ein müdes Lächeln ab. Weil wenn jetzt auch ärmere Leute auf seine Insel kommen, von Armut bedrohte Menschen auf seine Insel kommen. Aber er wird ihn sicher unterstützen und ihm Starthilfe geben.
Also vielleicht zum Thema arme Menschen und Armut, da sind wir ja in Katar. Vielleicht den Schwenk noch zu machen. Ich war einen Tag auf dem Schiff der englischen Wax, wie man ja so schön sagt. Habe ich das schon erzählt? Nein, habe ich auch nicht erzählt. Nee. Das war spektakulär. Also das größte Kreuzfahrtschiff, was noch nicht in See gestochen ist, sondern es lag da ja nur oder liegt da immer noch bis nach dem Finale. Und es ist, also alleine ist es schon spektakulär, darauf zu kommen. Ich hatte dort halt einen Bekannten, sonst hast du gar keine Möglichkeit, auf dieses Schiff zu kommen. Und dann zahlst du schon mal $50, nur damit du drauf kommst. Musst ungefähr durch 19 Sicherheitsschleusen. Und wenn du dann drauf bist, ist es wirklich also unfassbar. Ich hab dann danach auch eine kleine Geschichte drüber gemacht. Es hat 11 Außenpools, 13 Whirlpools. eine Rutsche, die sich über 11 Decks erstreckt. Also du kannst quasi oben einsteigen, rutscht durch 11 Decks durch und kommst unten wieder raus. Und der spektakulärste Saal ist tatsächlich die Champagner-Bar, wo sich die Damen dann auch ja laut
eingenommen haben.
Laut Gerüchten nach dem ersten Spiel für 23.000 Dollar noch mal kurz den Shampoos hinter die Binsen gekippt haben nach dem Auftaktsieg ihrer Männer. Also, aber kann ich nur empfehlen. Also da mal einen Blick drauf zu werfen. Es war draußen so ein bisschen wie Ballermann. Du kommst halt raus und überall hängen nur Fußballfahnen, wirklich aus sämtlichen Ländern. England, Schweiz, Kolumbien, Serbien. Ich weiß gar nicht, was noch alles dabei war. Und die Leute liegen halt schon um 11 Uhr mittags am Pool mit ihren Cocktails in der Hand, wahlweise Whirlpool oder normaler Pool, und schauen auf eine, ich glaube, auf die größte Leinwand, die ich je gesehen habe, die halt über den ganzen Pools hängt. Und ja, da wird die WM geschaut. So.
Ist so gut. Erinnert mich so ein bisschen an den Franz Beckenbauer Satz bei der WM 2006, der mit Hubschrauber von Stadion zu Stadion geflogen ist und dazu auch immer gesagt hat, das kann ich nur empfehlen.
Ja, genau, das kann ich nur empfehlen.
Diese Hubschrauberflüge von Stadion zu Stadion, die kann ich nur empfehlen.
So wie Gianni, oder? Gianni hat ja auch alle Spiele gesehen.
Weil, so wie du gerade gesagt hast, also das Schiff, ne? Das kann ich nur empfehlen.
Kann ich nur ganz empfehlen. Ist auch für einen Schnapperkurs zu haben. Wir waren bei Oliver Bierhoff und seiner, ja, der wird ja auch mit dem Schiff wahrscheinlich zu Roberto reisen, nehme ich mal stark an. Du hast gesagt, mit einem Beutel voller Dukaten, da scheiden sich ja noch so ein bisschen die Geister, ob und wie viel er denn abgefunden wurde seitens des DFB.
Machen wir uns nichts vor. Das ist ja so ein Agreement, das getroffen wurde, fernab des Protokolls, ne?
Absolut.
Ich sag allen, dass ich gehe. Wir verständigen uns drauf, dass wir ein Wording machen. Ihr bezahlt mir 1.000 Mark und dann ist gut.
1.000 Mark in nicht durchnummerierten Scheinen, bitte.
Ja. Da muss man jetzt keine Raketenwissenschaft für studiert haben, um da dahinter zu steigen, was es letztlich ist. Offensichtlich einen geben, der die Verantwortung übernimmt.
Ja.
Oliver Bierhoff lag auf der Hand. Und entsprechend wurde es dann auch vollzogen.
Also vielleicht, wenn wir Bierhoff losgelöst von Flick sehen, betrachten wollen können, würde ich mal anfangen damit zu sagen, ich war nie ein Riesenfan von Oliver Bierhoff, das gebe ich ganz offen zu. Trotzdem weiß ich um seine Verdienste und sehe seine Demission, sagt man ja so schön auf Neudeutsch, kritisch. Also ich sage, wahrscheinlich ist es richtig, sich auch von ihm zu trennen, nur sollte man natürlich nicht vergessen, was da noch alles mit dranhängt. Und jetzt sind wir beim Punkt, wenn du jemand entsorgst, musst du halt auch schauen, wie es weitergeht. Also A, was seine Person angeht, seinen Posten angeht, aber B, auch was da alles dranhängt. Und Oliver Bierhoff hat eins geschafft in den 18 Jahren, die er, glaube ich, insgesamt beim Verband war. Er hat sich eine Hausmacht aufgebaut und da auch sehr, sehr viele Leute an entscheidenden Posten platziert. Und wenn man weiß, wie sehr die, ich sag mal, verbandelt sind und waren, dann ist es natürlich schwierig, jetzt zu sagen, okay, mit denen machen wir allen weiter, zumal das auch Positionen sind, die ja gerade so den Campus betreffen und so, was ja ein Projekt ist, was jetzt gerade erst beginnt und was natürlich ein Projekt war, was Oliver Bierhoff hauptverantwortlich betreut und begleitet hat.
Ja.
So, da fängt es schon mal mit an, also zu sagen, jetzt so, Bierhoff ist weg.
Ja, aber das hast du ja immer. Also er ist jetzt
ja, aber nicht in dem Ausmaß,
wie lange? Ja, aber der ist 15 Jahre jetzt da im Amt.
18.
Wie du richtig sagst, er hat sich durchaus Verdienste erworben, indem er ganz viele Prozesse angestoßen hat, wo der DFB hinterher war. Und logischerweise besetzt er die Position mit Leuten, denen er vertraut, weil anders funktioniert es ja nicht. Aber die Unterstellung ist ja jetzt quasi von dir, dass mit Bierhoff nochmal 20 andere gehen müssten, theoretisch, um dann die komplette Hausmacht von Bierhoff aus dem DFB zu entfernen. Das sehe ich, naja, das sehe ich ein bisschen anders, weil das läuft ja in Firmen oder in der freien Wirtschaft läuft es ja auch so. Also da werden dann Posten besetzt mit Vertrauten, aber doch in der Regel dann kundigen Leuten. Also sie kriegen den Job natürlich, weil sie was können, aber eben auch, weil sie weil der Boss sie gut findet. Und wenn der Boss dann gehen muss, dann sind es ja immer noch Leute, die was können. Also da muss man halt sehr genau hingucken. Da würde ich dir dann recht geben.
Ja, es ist halt, okay. Ich sag halt, es ist halt ein das Ausmaß ist schon beachtlich und
ja,
dieses, ich
das,
nenne jetzt
ja,
mal,
das ja, das
ich nenne es auch mal dieses, um diesen Campus nochmal zu nehmen, da war halt Bierhoff auch schon derjenige, der das, also er hatte halt auch sehr viel alleine gemacht und oder mit wenigen Leuten nur und ja, da ist er jetzt natürlich abgeschnitten und da jetzt einfach zu sagen, okay, wir holen jetzt jemand Neues, der sich um die Nationalmannschaft kümmert und dass hier die Außendarstellung wieder besser wird, damit ist es halt nicht getan, das will ich vor allen Dingen damit sagen, ne?
Ja.
Also du brauchst ja, und das war auch ein Teil des Problems, was Oliver Bierhoff schon in den letzten Jahren hatte, er hat sich auch zu viel aufgehalst. Das kann man ihm vorwerfen, das kann man sicherlich aber auch dem Verband vorwerfen. Stichwort Sportdirektor, den hat er quasi mit abgeschafft, weil er sagt, das kann ich auch noch machen. Ja. Und er war am Ende war er ja alles so.
Ja.
Und das ist halt immer schwierig. Wir haben, glaube ich, über Max Eberls Rolle mal bei Borussia Mönchengladbach gesprochen, die ihn danach in ein ähnliches Loch gefallen sind, weil er halt einfach extrem viele Positionen abgedeckt hat.
Ja.
Das ist im Verband sicherlich nochmal was anderes.
Ja.
Da geht es halt auch um Nachwuchsarbeit, um Trainerausbildung, um so viele Sachen. Marketing, Vermarktung, Außendarstellung, habe ich gerade alles schon gesagt. Und
dann
ganz nebenbei noch das Deutschland liebsten, wichtigsten Kind, die Nationalmannschaft, die in Trümmern liegt. Also das sind schon ganz schön viele Baustellen für eine Person. Und deshalb finde ich eine Sache gut, dass sie jetzt da keinen Schnellschuss gemacht haben und gesagt haben, so, jetzt muss es XY, kommt jetzt morgen und fängt hier an und ersetzt den Bierhoff. Sondern ich glaube, da musst du wirklich an den Strukturen arbeiten und sagen, erstmal überlegen, wen brauchen wir eigentlich alles, für was für Positionen.
Ja.
Und die Zeit hast du ja. Also EM hin und her.
Letzte Woche schon besprochen, hatte ich in Aussicht gestellt, wenn du dich erinnerst, dass es mit Sicherheit keine Schnellschüsse geben wird, weil einfach zu viel Analyse erforderlich ist und in sämtlichen Bereichen. Und jetzt stehen sie schon mal stabil dahingehend, als dass sie wissen, dass Hansi Flick weitermacht, zumindest mal auf unbestimmte Zeit. Also vertragsgemäß, da ist dann die EM inkludiert. Trotzdem glaube ich, dass sie auch das nächste halbe Jahr, das Länderspieljahr, ne, extrem kritisch bewerten werden. Also es ist, wird, glaube ich, nicht so sein, dass, ich formuliere es mal salopp, Hansi Flick quasi Länderspiele wegwerfen kann. Mhm. Also so einfach so, wir testen mal ins Blaue hinein und das Ergebnis spielt eine eher untergeordnete Rolle. Sondern, dass sie dieses halbe Jahr nutzen und ganz genau beobachten werden, entwickelt sich da was. Entwickelt sich da was, das den Namen Mannschaft verdient, das den Namen Stabilität verdient. So.
Aber dann, aber meinst du damit auch, also das wäre ja schon krass, wenn es so wäre, wie ich das jetzt interpretiere, deine Meinung, dass du sagst, er ist auf Bewährung?
Nee, Bewährung ist es gar nicht. Bewährung ist es gar nicht, aber es ist halt einfach so, dass 24 nicht mehr weit ist, die Europameisterschaft.
Ja, absolut.
Und dass du im Grunde anderthalb Jahre Zeit hast. Und du hast im Moment wahrscheinlich auch nicht die Verfügbarkeit an Trainern, die du gerne hättest. Also der Einzige, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, der sofort verfügbar wäre, wenn er es machen würde, wäre Thomas Tuchel. So, für alles andere brauchst du einfach Zeit, weil nicht frei sind, also einfach ins Unreine gesprochen. Wenn es Tuchel nicht sein soll oder Tuchel sich jetzt noch nicht äußern mag oder Tuchel möglicherweise ein internationales Engagement in Aussicht hat, dass er reizvoller findet, man findet irgendwie nicht zusammen, so und so, bin mir sicher, dass Gespräche geführt wurden, dann sagst du, naja, und Hansi hat eigentlich gute Anlagen und ich bin auch der Meinung, dass er gute Anlagen hat und er hat auch eine sehr gute Vita, was die Bayern betrifft. Hat jetzt auch ein bisschen Pech gehabt mit den Spielverläufen. Das ist ja auch so. Also keine Mannschaft hat in der Gruppenphase häufiger aufs Tor geschossen.
Ja, ja.
Das ist dann im Vergleich zu wenig Output. So, also du kommst dann zu dem Schluss, okay, Hansi Flick ist es. Aber es kann halt nicht sein, dann, wenn du jetzt dieses nächste halbe Jahr nimmst, beobachtest, du weißt besser, wie viele Länderspiele dazu da sind.
Elf bis zur EM, ja.
Elf bis zur EM, aber jetzt im nächsten halben Jahr. 3 oder 4, ne?
Ja, genau, es sind im März
so, so,
und
so
im Juni.
Um den Dreh rum. Ja, ja. Es kann nicht sein, dass da einfach nur so wild getestet wird, sondern es muss halt einfach eine Entwicklung erkennbar sein. Und deshalb glaube ich, dass nicht pauschal gesagt wird, das ist jetzt unser Trainer bis zur Euro. Vordergründig natürlich schon. Aber hintergründig willst du in dem halben Jahr eine Entwicklung sehen. Und wenn du sie nicht siehst, dann kannst du im Sommer sagen, wenn sich die Trainermarktsituation entsprechend verändert, jetzt werden wir doch nochmal tätig oder jetzt müssen wir nochmal tätig werden, weil jetzt sind es nur noch 12 Monate bis zur Euro.
Das heißt für mich, bleib ich dabei so ein bisschen auf Bewährung oder unter Beobachtung. So.
Unter Beobachtung, so, genau.
Ja, ja, ja.
Unter verschärfter Beobachtung. Also man hatte, bisher hast du ja das Gefühl gehabt, die DFB-Granden hatten ein blindes Vertrauen in Hansi Flick. Der wird schon machen.
Ja.
Der wird schon machen. Und er hat nicht alles richtig gemacht im Verlauf dieses Turniers. Ich glaube, dass er das selbst auch so kritisch sieht.
Hoffe ich.
Von außen muss man es so kritisch beurteilen. Auch wenn es ein feiner Kerl ist, aber darum geht es nicht. Dass dieses Testspiel im Oman beispielsweise, das wurde einfach weggeworfen.
Ja, stimmt. Das ist ein gutes Beispiel, ja.
Also und sowas darf es halt einfach nicht geben. Ich glaube nicht, dass er wild testet und auch nicht wild testen sollte. Also vielleicht macht er es, aber er sollte es nicht. Sondern er hat jetzt im Prinzip 1,5 Jahre Zeit, eine Stammformation, eine Kernformation, eine Spielweise zu definieren und das entsprechende Personal dafür zu finden. Da kann sich immer mal einer verletzen, da muss immer mal kurzfristig einer absagen wegen Leistenzerrung oder Leistungszerrung. So. Aber im Grunde geht's darum, jetzt eben sehr klar Leute für ein System zu finden. Und das am Ende erfolgreich ist.
Ja, lass uns doch nochmal auf die Entscheidung Hansi Flick gehen, Wolf. Also ich fand es schon wieder, also ich habe da schon wieder einige Fragezeichen im Kopf und muss sagen, man kann natürlich zu der Meinung kommen und zu der Entscheidung zu sagen, Hansi, wir machen mit Hansi Flick weiter. Du hast ja ein paar Gründe gerade auch schon angeführt. Natürlich brauchst du erstmal eine gute Alternative. Natürlich darf man seine Vita auch nicht vergessen, die er vorher hatte und auch seine menschlichen Qualitäten. Also er ist ja ein guter Trainer. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Die Frage ist, ist er der Beste für diese Mannschaft? Und da muss ich sagen, hat er bei der WM halt sich ein Stück weit disqualifiziert, aus meiner Sicht, für diese, weil es war sein erstes großes Turnier als Chef und er hat halt in vielen Dingen daneben gelegen, sowohl in der Vorbereitung, du hast das Testspiel im Oman angesprochen, Wir sind mit einer nicht eingespielten Mannschaft dorthin gefahren, aus verschiedenen Gründen. Er hat auch dort keine Stammelf gehabt, gefunden. Wir müssen jetzt die Fehler nicht alle nochmal aufzählen. Wechsel, ja. Blabla, haben wir alles durch. Fakt ist, unter dem Strich steht da eine 5 mit viel Wohlwollen beim Zeugnis von Hansi Flick. Und dann gehst du in die Analyse. Und jetzt hoffe ich und ich denke auch, so wie ich ihn kenne und einschätze, dass er da auch sehr selbstkritisch war. Nichtsdestotrotz muss er ja auch die positiven Dinge sehen, die gab es auch, das stimmt. Es war nicht alles Grütze, wie 2018. Und da musst du dir halt überlegen, reicht das? So, und was haben wir für Alternativen? Und da frage ich mich dann, warum trifft man diese Entscheidung jetzt in der Kürze der Zeit? Da muss ich schon sagen, man hätte sich ja durchaus auch nochmal mit Alternativen beschäftigen können, man hätte das Ganze noch ein bisschen setzen lassen können. Also ich halte das für ein, wie soll ich sagen, für ein Risiko zumindest. Es ist halt wieder der bequemste Weg, den der DFB wählt. Und das ist so ein bisschen meine Meinung. Das haben sie zuletzt in den letzten Jahren sehr, sehr oft gewählt, diesen Weg, und ist selten gut gegangen. Ob es bei Flick was anders ist, das kann ich natürlich auch nicht sagen. Ich würde es ihm wünschen, dass er 2024 da eine tolle EM spielt, und ich traue es ihm auch zu, nicht falsch verstehen. Aber ich sage, ich hätte mir noch ein bisschen mehr ein bisschen mehr Analyse, vielleicht ein bisschen mehr Alternativen und auch ein bisschen mehr, ich hatte so das Gefühl, er hat mit seiner Äußerung, er hat ja am Montag oder wann das war, nach dem Bierhoff-Rücktritt, verkappten Bierhoff-Rücktritt, da eine Erklärung rausgegeben, die sich ja so anhörte, nach dem Motto, ja, also der war ganz schön enttäuscht und das Vertrauen ist weg und mein engster Vertrauter ist weg und das war eigentlich ganz klar der Weg, den wir bis zur EM24 zusammen gehen wollten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und da haben viele ja auch schon daraus interpretiert, das klingt so, als ob der auch zurücktritt. Am Ende hat er natürlich damit den Druck brutal erhöht auf den DFB, nämlich zu sagen, ey, wer auch immer da kommt, da möchte ich schon auch ein Wörtchen mitreden und ich werde es nicht mit jedem machen. So, aus seiner Sicht taktisch jetzt kein uncleverer Schachzug. Aus Sicht des DFB hat man sich da, finde ich, wieder in eine unnötig defensive Situation gebracht. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. Also, man hat wieder so ein bisschen das Heft des Handels aus der Hand gegeben und jetzt am Ende zu sagen, ja klar, Hansi war es und der stand nie zur Debatte, das ist ja Quatsch, weil wenn das so wäre, dann hätte man ja auch wieder was falsch gemacht. Wenn ein Trainer nach so...
Ich kann nicht widersprechen.
Weil, weißt du, wenn ein Trainer
nach so... Wenn ich gerne glauben würde, dass es nicht der bequemste Weg ist oder dass sie den Weg gewählt haben, weil es der bequemste ist, weil es der vermeintlich bequemste ist. Und ich versuche gerade, das Unbequeme an der Nummer zu definieren, aber es fällt mir nichts ein. Also es ist tatsächlich so, ich meine, das ist letztlich die wichtigste Position des Bundestrainers. Der die Verantwortung hat, der die Spieler einlädt, der die Mannschaft aufstellt. Da wird kein Sportdirektor reinquatschen, da wird kein Präsident reinquatschen, da wird kein Vizepräsident reinquatschen. Also wenn es in der Vereinsmannschaft passiert wäre, ne, das haben wir ja bei Jogi Löw schon besprochen. Wenn er bei einer Vereinsmannschaft du hast große Titel gewonnen und im darauffolgenden Jahr steigst du ab, dann erlebt der Vereinstrainer den Abstieg nicht. Aber das ist eine normale Gesetzmäßigkeit des Marktes. Egal wie gut er ist und egal wie nett er ist. Mhm. Also entsprechend ist das schon ein Risiko, dass der DFB geht. So wie damals unter Jogi Löw auch.
Ja, also
dass sie 2018 haben weitermachen lassen.
Ja.
Also jetzt haben wir damals gesagt, da ist ein Zyklus zu Ende. Ne? Ist einfach zu Ende gegangen, dieses Gefühl hattest du. Ich habe noch nicht das Gefühl, dass der Zyklus Flick zu Ende ist.
Habe ich auch nicht, gebe ich dir recht.
Nichtsdestotrotz hat er einfach zu viele nachweisliche Fehler gemacht im Verlauf des Turniers. Wir haben immer über das Japan-Spiel gesprochen, ne? Über die 10 Minuten Japan-Spiel. Im Japan-Spiel, wo das Spiel
halbe
verloren
Stunde.
Ging.
Ne? Ja,
oder
ja, ja,
ja, halbe Stunde. Ne? Wie weit du den Rahmen spannst, bleibt dir überlassen. Ich habe in der vergangenen Woche mit Toni Kroos einen Podcast gemacht, wo wir auch über das Spiel gesprochen haben. Und wir haben annähernd Konsens erzielt, weil ich nach dem Spanien-Spiel auch das Gefühl hatte, die Stimmung im Land war und die Stimmung um die Nationalmannschaft war so, als hätten wir Spanien 3-0 geschlagen.
Ja, mindestens, ja.
Ja, am Ende war es ein 1-1. Und die Stimmung war halt deshalb so gut und so optimistisch, weil die Angst so groß war, dass die uns nach Strich und Faden verhauen.
Mhm. Ne? Da war das 6-0 im Hinterkopf und so.
Richtig.
Ja.
Und es war, also die Angst spielte eine ganz große Rolle, die Angst vor einer Katastrophe, also vor einer sportlichen Katastrophe spielte eine ganz große Rolle in der Beurteilung dieses Spiels. Und die Wahrheit ist, dass Spanien eine Mannschaft ist, die Fußball spielt. Und wir sind eine Mannschaft mit Top-Fußballern. Ne? Und eigentlich sagt unser Selbstverständnis, dass wir versuchen, Fußball zu spielen und nicht versuchen, eine Mannschaft zu verteidigen. Weil das einfach nicht im Naturell der Spielertypen liegt, die bei uns auf dem Platz sind, die bei uns auf dem Platz stehen. Weil wir einfach unfassbar gute Fußballer haben. Wir sind keine Kloppertruppe, wir müssen uns auch nicht kleiner machen, sondern die spielen alle in Mannschaften, die den Ball wollen und die mit dem Ball umgehen können und die Fußball spielen wollen, die einfach nicht das Selbstverständnis haben, das eigene Tor zu verteidigen, sondern das Tor des Gegners zu bespielen. Und das kam eigentlich erst zur Aufführung. Und jetzt komme ich zum Punkt. Das kam erst zur Aufführung, als Spanien führte. Also erst dann hat die Mannschaft im Grunde angefangen, Fußball zu spielen. Also ihrem Naturell entsprechend.
Mhm.
Und deshalb glaube ich, dass die grundsätzliche Herangehensweise einfach falsch war oder falsch ist, weil dieses Spiel einfach sehr klar zeigt, dass dieser Mannschaft das Selbstverständnis und die Identität komplett fehlt. Und das verstehe ich nicht in einer Mannschaft mit solchen Fußballern, mit so erfolgreichen Fußballern, mit so begnadeten Fußballern.
Ja. Ja, absolut.
Und also, wir reden über falsche Neun, krumme Neun, Füllkrug, ja, nein, alles in Ordnung. Können wir auch machen, trägt sicher auch zur Wahrheitsfindung bei. Aber ist nicht der eigentliche Kern, dass wir gegen Mannschaften wie Spanien beispielsweise nicht willens sind, offensichtlich, dem Naturell entsprechend Fußball zu spielen?
Ja, also finde ich, ist ein guter Punkt. Ich habe ja mit Philipp Lahm viel zu tun in diesen Tagen, weil er unser Kolumnist ist und der hat überraschenderweise auch ähnlich wie Groß, also die beiden waren sich da wirklich einig und haben sich auch wohltuend, wie ich fand, vom Rest der ja vielen Populisten abgehoben. Genau in diesem Punkt Identität und auch Selbstverständnis und auch defensive Stabilität, die diese Mannschaft nicht hatte, was nun mal Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Turnier ist. Auch wenn es da manchmal nicht so spektakulär aussieht oder abgeht über die Außenbahnen.
Ja.
Also Lahm hat von Anfang an in seiner Startelf Ginter und Günther gehabt, was jetzt erstmal relativ unspektakulär klingt.
Nochmal, wir machen es wieder an Namen fest. Du machst es jetzt wieder an einzelnen Namen fest.
Ja, ich bin schon wieder viel zu sehr drin.
Jeder in dem Kader wäre in der Lage gewesen zu spielen. Deshalb ist er ja mitgefahren. Und jeder in dem Kader hat genug Erfahrung. Aber mein Punkt ist die grundsätzliche Herangehensweise. Jetzt bist du stumm.
Nee, überhaupt nicht. Ich dachte,
eigentlicher Punkt.
Ich dachte, da kommt noch was hinterher. Es stimmt ja, was du sagst oder was Toni auch sagt. Und das sind halt alles Punkte, wo wir wieder beim Trainer landen. Ich hoffe, dass er auch seine Lehren daraus gezogen hat. Und was ich eigentlich dazu abschließend noch sagen wollte, ist, weil du sagtest, ist ein guter Trainer, ja, bleibe ich dabei, eben ob er der Beste ist für die Mannschaft und so. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich hoffe das alles. Lass mich eben den Punkt zu Ende führen, weil ich sonst wieder vergesse.
Ja.
Was schwer zu beurteilen ist, wie viel ist in der Mannschaft bei diesem Turnier kaputt gegangen, auch in Bezug zum Trainer? Das ist für mich die entscheidende Frage, die es zu beantworten gilt.
Ja, ich glaube, dass da im zwischenmenschlichen Bereich nicht viel Porzellan zu schlagen wurde.
Nee, zwischenmenschlich nicht, aber genau die Punkte, die wir aufgeführt haben, die wissen ja die Spieler auch. Ich nehme jetzt mal einen Gündogan. Da weiß ich, dass der einen mega Hals hatte, weil er gegen Japan raus musste, obwohl er der beste Mann auf dem Platz war. Ich weiß, dass Spieler genau das, was Toni angesprochen hat, warum ändern wir unsere Spielweise, unsere Herangehensweise, unsere Philosophie, warum machen wir die plötzlich vom Gegner abhängig, dass da viele Spieler darüber diskutiert haben. Das führt ja dazu, dass dein Vertrauen in einen Trainer, mit dem du vielleicht auch schon Erfolge gefeiert hast.
Ja, genau, völlig klar. Aber es ist ja so, dass Hansi mit den Bayern, ne, dieses Selbstverständnis entwickelt hat. Also er hat ja eine Mannschaft übernommen von Kovac, die im Grunde ganz viel reagiert hatte, ne? Was die Bayern-Spieler nicht wollten. Und hat gesagt, geht's raus, also ganz allgemein gesprochen, geht's raus, spiel's Fußball. Er hat die einfach nur von der Leine gelassen. Deshalb ist es für mich so schwer zu verstehen, warum das bei der Nationalmannschaft so nicht gelungen ist.
Das werden wir am Ende auch nicht beantworten. Ne? Die Frage ist, was du für Konsequenzen daraus ziehst. Und das meine ich eben, jetzt ist die Entscheidung ja nun mal gefallen. Ich glaube und hoffe und bin bei dir zu sagen, die Testspiele stehen jetzt unter ganz anderer, unterm Brennglas als vorher.
Ja, ja.
Und Hansi Flick muss sich auch ein Stück weit nochmal neu erfinden. Ich traue ihm das zu. Ich traue ihm das wirklich zu. Und ich finde auch, er hat diese zweite Chance verdient. Ob es am Ende ein Fehler war, wird sich zeigen. Also es hätte auch Argumente gegeben, finde ich, sich zu trennen auch ausreichend Argumente und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Also,
so, nach dem, was wir jetzt besprochen haben, ne, bleibst du bei deiner Aussage, dass es der einfachste oder bequemste Weg ist, mit dem weiterzumachen?
100 Pro. Weil ich auch ein bisschen
sag mal, oder wäre es nicht bequemer gewesen für den Verband zu sagen, Sportdirektor raus, Trainer raus und wir fangen jetzt nochmal völlig bei Null an?
Nee.
Neuer Trainer, auch immer, to be announced.
Ja, aber
neuer Sportdirektor, wer auch immer, to be announced.
Aber davon, wer auch immer, ist ja schon mal, also wenn du da feucht durchwischst, und ich glaube, das ist ein Punkt. Ne? Oliver Bierhoff war für die Öffentlichkeit ein leichtes Opfer. Den wollte keiner mehr sehen. Sage ich jetzt mal wirklich auf gut Deutsch übersetzt. Keiner konnte den mehr sehen. Hansi Flick, wenn du den entsorgst, hast du erstmal mindestens 50% der Deutschen, die sagen, ey, die können doch jetzt nicht den Flick rausschmeißen. Der ist mit Bayern, hat der 7 Titel in 18 Monaten geholt. Ja. Das ist ein super netter Typ. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und 1,5 Jahre vor der WM, sind die denn verrückt? Glaube ich, wäre mindestens 50%. Und dann, wenn wir über Nachfolger sprechen, den du ja da nicht rauslassen kannst, wir sind uns einig, Klopp hätte es Stand jetzt wahrscheinlich nicht gemacht. Tuchel wäre die namhafteste Alternative gewesen, ist aber mit Sicherheit kein bundesweiter Sympathieträger. Ich glaube trotzdem, es wäre der beste und bessere Trainer gewesen, aber jetzt sind wir wieder bei deiner eigentlichen Frage. Es wäre mit Sicherheit keine bequeme Entscheidung gewesen und jeder andere, den du geholt
hättest, zu nehmen.
Ja. Und auch jeder andere, weil du erstmal hast du schon mal in An- und Abführung einen Aufschrei, weil du Flick rausschmeißt, nicht bei allen, das würde ich mal sagen, ist vielleicht gespalten so vom Gefühl her, und dann hast du noch mal einen Aufschrei, je nachdem, wen du holst. Das heißt, der Weg ist alles andere als bequem. Der bequeme Weg ist, wir geben Hansi, kriegt noch eine Chance, ist ein super Typ, hat seine Verdienste und jetzt drückst du die Daumen, dass es gut geht. Und hoffst wie so oft zuletzt, dass es nicht nochmal passieren kann, was 2018 passiert ist. Und nicht nochmal passiert, was 2021 passiert ist. Und nicht nochmal passiert, was jetzt 2022 passiert ist.
Ja. Ja. Und ich bleibe dabei, also Trainer unabhängig, ja, ganz unabhängig geht's nicht.
Ja, nein. Kommst nicht raus aus der
Nummer. Nein, ich komme nicht raus aus der Nummer, weil der Trainer schon eine ganz entscheidende Rolle spielt.
Ja. Ja.
In der Art und Weise, wie er die Sympathien der Leute trägt. Nichtsdestotrotz muss der DFB sein Image verändern. Und zwar auf dramatische Art und Weise.
Jetzt muss ich reingrätschen?
Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass... Ja.
Ne, sprichst du Ende.
Weißt du, die Nationalmannschaft ist so weit weg von den Fans, wie sie noch nie war.
Ja, traurig.
Und da spielt Katar eine Rolle, aber nicht nur. Weil du hattest es ja bei Russland und auch bei der Euro, hattest du es ja auch schon. Ich weiß, das ist ein ganz großes Thema, also dass es ein Thema war letzte Woche im Podcast. Ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist.
Ja, Blick auf diese Euro, ne?
Weil diese Euro eben eine ganz große Chance ist.
Ja.
Und wenn sie es da versauen, also du hängst natürlich ganz nah bei den Ergebnissen.
Immer.
Aber wenn sie diese Chance der Euro nicht nutzen, wird es für die Nationalmannschaft extrem schwer, glaube ich.
Ja, extrem schwer. Weil dann hängt es wirklich nach, ne? Und es ist, jetzt reden wir mal über die Entscheider vielleicht noch, Wolf, bevor wir dann am Ende vielleicht auch nochmal einen Blick nach vorne wagen, weil die WM geht ja tatsächlich auch ohne uns noch weiter und zwar nicht mit den schlechtesten Spielen. Jetzt Bernd Neuendorf haben wir letzte Woche schon thematisiert. Politiker, ich finde, er hat auch leider, ich fand wieder, was er am Flughafen gesagt hat, erstmal im ersten Moment gut und richtig. Er sprach von einem geordneten Prozess. Wir werden uns das jetzt in aller Ruhe anschauen. Wir werden das Heft des Handelns in der Hand behalten. So, 4 Tage später, ähnlich wie mit seiner Binden-Aussage, alles hinfällig. Aber aus welchen Gründen auch immer. Oliver Bierhoff ist weg. Das heißt, geordneter Prozess nicht zu erkennen. Hansi Flick macht weiter. Ging relativ schnell, habe ich gerade schon meine Meinung dazu gesagt. Warum, wieso, weshalb. Geordneter Prozess, meiner Meinung nach, sieht anders aus. Also er musste im Prinzip wieder seine Worte schlucken. Jetzt ist an seiner Seite mit Aki Watzke jemand, von dem kann man auch halten, was man will. Hat jeder seine eigene Meinung dazu. Fakt ist, er ist meiner Meinung nach in einem Interessenskonflikt. Er ist bei der DFL im Aufsichtsrat. Er ist damit, das weiß ich, das ist von den Statuten her vorgegeben, das war zuletzt auch nicht anders, ist er Vizepräsident beim DFB.
Ja.
Und er ist noch bei Borussia Dortmund in Amt und Würden. Das heißt, da entsteht automatisch ein Gewissenskonflikt. Und wenn du dem jetzt, und das ist ja nun mal faktisch der Fall, insofern die Macht gibt's auch weil Neuendorf, ich habe letzte Woche hier an gleicher Stelle gesagt, wem soll Neuendorf denn die sportliche Expertise in die Hand geben, wenn Bierhoff kann das ja nicht mehr geben, weil der ist ja wahrscheinlich weg. Genauso ist es gekommen. Also ist er bei Watzke. Aus seiner Sicht vielleicht nachvollziehbar. Fakt ist, Watzke ist jetzt der Mann, der da sowohl in der DFL als auch im DFB mitbestimmt, wer da welche Posten kriegt. Und da setzt sich dann auch mal ein ganz dickes Fragezeichen dahinter, ob das so clever ist. Unabhängig also davon, was jetzt die letzten 10 Jahre bei Borussia Dortmund gelaufen ist, wo ich jetzt auch nicht jede Entscheidung glücklich fand und wo es ja auch oft zu personellen Verwerfungen und Überwerfungen kam. Ich finde das immer schwierig, weil du hast so viel Expertise im deutschen Fußball, ne? Wir haben so viele Granden. Ich muss sie jetzt gar nicht alle aufzählen, ne? Aber du hast ja schon zwei heute sind ja auch schon genannt worden. Philipp Lahm, Toni Kroos, Lothar Matthäus, Michael Ballack. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Per Mertesacker, Bastian Schweinsteiger. Alles Leute, die Thomas Hitzesberger, Sami Khedira. So, sind mir mal kurz innerhalb von 3 Sekunden 10 Leute eingefallen. Warum? Ne? Holt man den nicht mit ins Boot? Warum setzt man sich nicht mal zusammen und führt eben diesen geordneten Prozess durch? Würde ich mir zumindest wünschen, dass es das jetzt passiert, wenn es um die Nachfolge von Bierhoff und mögliche weitere Posten im DFB geht.
Was sollen die ehemaligen Profis leisten, deiner Meinung nach?
Ja, ich würde mir einfach mal ihre Meinung anhören und einfach mal, ich meine, das sind ja alles Leute, die 20, 25 Jahre auf allerhöchstem Niveau und zwar sehr erfolgreich mit dem DFB, mit der Nationalmannschaft.
Aber was sollen die machen? Also was konkret?
Expertise einmal. Ich würde mir, wenn ich
jetzt, in welcher Beziehung Expertise?
Ja, wie
sie sollen
jeder.
Sagen, wen sie vorschlagen würden, welche erste Elf sie vorschlagen würden oder?
Nein. Wir reden nicht über die Aufstellung.
Sondern was sollen sie machen?
Es ging um Personalien. Also zu sagen, ist Hansi Flick noch der Richtige? Ist Oliver Bierhoff noch der Richtige? Oder wer könnte es machen? Wie muss sich der DFB überhaupt aufstellen? Damit seid ihr bereit, da damit anzupacken? Weil das sind ja alles Leute, das sind ja Helden, sage ich jetzt mal. Deutsche Helden. So Deutschland hat keine Helden.
Ich verstehe deinen Punkt. Aber es ist mir so ein bisschen populistisch, weil ich nicht verstehe, was sie machen sollen. Also wenn da sitzen dann der Lothar, der Effe, der Balle, wen hast du noch gesagt? Philipp Lahm, Thomas Hitzesberger, so, die sitzen dann zusammen, machen was?
Ja, aber du hast das vorhin verglichen mit einem Unternehmen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was gerade...
Nochmal, Ossi, was machen die, wenn die da sitzen?
Ja, nochmal, sie sollen darüber... Ich will von jedem, würde von jedem Einzelnen, wenn ich Bernd Neuendorf bin, würde ich von jedem Einzelnen wissen wollen, wie siehst du... Ich hätte einen Fragenkatalog, keine Ahnung, mit 10 Fragen drauf. Wie siehst du die Außendarstellung des DFB? Was könnte man daran verbessern? Wärst du bereit, da mitzuhelfen? Wen würdest du als Bundestrainer holen? Wie würdest du die Personalie Oliver Bierhoff nachbesetzen? Punkt. Und am Ende habe ich ein Bild, von dem ich mir, das kann ich auch nachher wieder in die Tonne treten, wenn die alle nur Quatsch erzählt haben. Aber
sprichst du mit 5 Leuten und jeder kommt zu dem Schluss.
Mit 10.
Sprichst du mit 10. Jeder sagt, also eigentlich solltet ihr es mit mir machen. Und dann ist der Neuendorf so schlau als wie zuvor. Ich versuche dich ein bisschen zu provozieren, weil ich das Argument verstehen will. Also ich höre es ja ganz oft und ich glaube auch, dass eine fußballerische Expertise gut täte. Nur wenn so Name-Dropping gemacht wird und die einfach so in die Runde geschmissen werden, frage ich mich, also einerseits, also es bleibt dem Neuendorf ja unbenommen zu sagen, dem DFB-Präsidenten ungenommen, ich rufe mal ein paar Leute an. Das bleibt ihm ja ungenommen, ohne dass die in Amt und Würden sind, weil alle haben ja ein Interesse daran, dass es dem DFB und dem deutschen Fußball gut geht. Also alle Genannten. Ich telefoniere einfach mit 3, 4 Leuten, telefoniere ich einfach mal eine halbe Stunde. So wie es jeder so wie es jeder Trainer macht, der mit Kollegen telefoniert, der so ein
Aber da sind wir doch mittendrin,
Mentoring macht oder
Meinst
oder
du, das
so.
Macht er? Meinst du,
das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen.
Ich sag ja, ich würde es mir nur wünschen.
Aber immer wenn ich höre, ja, da muss man den mal mit reinnehmen, muss der mal mit rein, da müssen Prozesse angestoßen werden, das ist mir alles zu schwammig. Hm. Ich meine, der DFB Tross fährt mit, weiß ich nicht, den Spielern, Betreuern, Masseure, Ärzte etc. Und dann ist ja da nochmal ein Pulk an Menschen dabei. Da sind ja ganz viele Leute mit ganz viel Ahnung. Von Rainer Kallmund über DFL-Leute, über weiß ich nicht, wer da noch alles dabei ist. Manager, so, ehemalige Nationalspieler, Repräsentanten, das ist der Benny Höwe, das habe ich gesehen. Und so, also da ist ja eine ganze, was machen die? Die schweigen dann nur, die sagen dann nichts dazu, oder?
Ja, aber
die hört man dann nicht, oder?
Nee, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun.
Wenn er das nicht explizit sagt, muss man ihn darauf hinweisen, er möge doch bitte mit den Leuten sprechen.
Nein, also dann hast du mich falsch verstanden. Ich bin der Meinung, genau das, was du sagst, ob die sich jetzt treffen oder einen Fragenkatalog, ist ja scheißegal. Am Ende finde ich, man muss sie hören. Und warum soll ich nicht als Neuendorf oder als Watzke mich mit Leuten unterhalten, wie Matthias Sammer, wie Karl-Heinz Rummenigge?
Ja, Watzke redet sicher mit Sammer.
Ja, Watzke redet
sicher mit
Watzke Klopp. Watzke hat aber leider wieder eine eigene Agenda.
Watzke redet sicher mit Zorc.
Ja, der hat aber wieder eine eigene Agenda. Das ist halt auch problematisch.
Also, aber die haben die eigene Agenda, haben doch im Zweifel alle.
Ja, aber ich habe es doch gerade gesagt, der hat einen Interessenskonflikt, einen natürlichen Interessenskonflikt, den kannst du doch nicht wegdiskutieren.
Ja.
In seinen drei Funktionen.
Es ist doch klar.
Ne? Es ist doch logisch. So. Und dann ist halt Neuendorf derjenige, der versuchen muss, das von oben irgendwie zu steuern. Und das fällt mir schwer zu glauben, dass das jemand hinkriegt, der so wenig sportliche Expertise hat. Also muss er sich die irgendwo herholen. Und ich habe den Eindruck, die einzige sportliche Expertise, die er sich holt, ist die von Aki Watzke. Und damit habe ich ein Problem. Punkt.
Also der einzige Punkt, der mir, das ist mir zu viel Wischiwaschi. Was mir schlüssig scheint, ist das, was Sammer sagt. Du brauchst im Grunde einen Manager und brauchst einen Sportdirektor.
Ja.
Und die müssen beides mitbringen. Sportliche Expertise, Erfahrung und Ideen über den Fußball hinaus.
So, jetzt werden die ersten Namen, die gespielt werden, sind Matthias Sammer selber. Der hat gesagt, er wird wahrscheinlich, also hat er noch nie so geäußert, aber das ist das, was man hört. Er wird das nicht in einer hauptamtlichen Position machen. Der steht da gerne beratend zur Seite. War nach seiner gesundheitlichen Vorgeschichte, glaube ich, auch zu erwarten. Das hat er damals angekündigt. So, Punkt. Wird weiter beraten, wie es wahrscheinlich ein Rummenigge und so auch tun wird. Kallmund, bin ich bei dir. Alles gut. Ja. So, die ersten Namen, die kommen, sind dann Freddy Bobic.
Ja.
Wo ich sage, so. Ja, ist natürlich wieder sehr nah an Aki Watzke, muss man sagen. Aki Watzke hat den bei der DFL platziert, um, wie ich vor 6 Wochen hier schon erzählt habe, Donata Hopfen zu entsorgen. Was passiert? Oh, Donata Hopfen wird ja doch noch entsorgt vorm Jahresende. Hat ja gar keiner kommen sehen.
Sag nicht entsorgen, das hast du schon ein paar Mal gesagt.
Ja, Entschuldigung. Ja, dann nenn es, wie du willst. Aber am Ende geht es darum, dass, und auch da, man kann das ja auch wieder richtig finden. Ich sage ja nur, wie es läuft. Aki Watzke war die treibende Kraft in dieser Personalie. Und am Ende ist es so gekommen. Und am Ende sind seine Leute an die entstellenden Positionen wieder gekommen. Also sage ich, das darf beim DFB nicht passieren. Ist meine Meinung. Weil sonst hast du genau das Gleiche wie vorher mit Bierhoff. Nur mit einer anderen Person, der jetzt da seine Leute in die Stellung bringt. Punkt.
Also?
Ja, also großes Fragezeichen. Großes Fragezeichen.
Wer macht's?
Den Bierhoff. Ich glaube ja auch, dass es zwei braucht, mindestens. Ich sage, du brauchst eigentlich zwei plus sogar. Also einen Sportdirektor, der sehr eng mit Hansi Flick, Hansi Flick war ja selber Sportdirektor, der letzte, glaube ich, sogar beim DFB. Ja. So, da hat man damals den selten in erster Linie gesehen, was ich sehr gut fand. Und trotzdem würde Jogi Löw heute noch jedem erzählen, wie wichtig der Hansi war.
Ja.
Also Hansi braucht einen Vertrauten, wie es jetzt Oliver Bierhoff war zuletzt. Das hat er auch nicht umsonst gesagt. Egal wie man die Mannschaft oder die Öffentlichkeit zu Oliver Bierhoff stand, war er für Hansi Flick, glaube ich, einfach unglaublich wichtig. Und er war nicht Sportdirektor. Da bräuchte es wieder einen Sportdirektor und dann bräuchte es einen, der sich um den Rest kümmert. So, ich kann ja nur sagen, was ich so höre, die Namen, also Hitzlsperger wird oft genannt, auch Khedira fällt öfter. Das sind halt Leute, ja, wo ich sage, wenig Reibung, so ist so mein Eindruck. Ich glaube, dass auch Leute brauchen.
Hitzlsperger aber schon. Also Hitzlsperger hat schon eine klare Kante gezogen.
Ja, klar, stimmt. In der ganzen Bindendebatte und so weiter, auch Katar. Absolut.
Das war dann eine Haltung zeigen und durchziehen. Das
ja,
ist,
stimmt.
Das, was, glaube ich, hätte Hitze gemacht.
Ja, wir werden sehen. Es wird mit Sicherheit uns auch weiter an diesem Podcast begleiten, Wolf. Und da wir schon in die Nachspielzeit gehen, ich will es einfach nicht versäumen, weil ich schon so Bock drauf habe und da tatsächlich ein bisschen neidisch bin. Ich bin aus vielerlei Gründen froh, wieder zu Hause zu sein, aber die Viertelfinals hätte ich mir schon noch gern gegeben.
Ja.
Du bist dabei. Welche Kracher hast du?
Frankreich-England.
Frankreich-England.
Frankreich-England, Samstagabend.
Ja. Argentinien, Holland, Argentinien-England
sind alle gut. Sind alle gut. Ich meine hier die Kataris, ich weiß nicht, ob du das noch mitbekommen hast, die gehen jetzt voll mit den Marokkanern.
Okay, nee, das wusste ich nicht.
Ja, hier waren Autokorsos nach dem Marokko-Sieg. Das war sensationell. Das war wirklich sensationell.
Aber es sind auch viele Marokkaner im Land, glaube ich, ne?
Ja, es sind viele Marokkaner im Land, aber so die arabisch-nordafrikanische Welt ist sich ganz offensichtlich sehr nah und die Leute rasten aus. Also hier ging so dermaßen die Post ab. Es war Autokorso auf den Ringen in Doha.
Und da ist ja sonst schon ein bisschen was los.
Ja, wobei ich, also das mit dem Verkehr hätte ich schlimmer erwartet.
Ne? Ja, ich auch.
Also das hat, da muss ich ehrlicherweise sagen, weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber das flutscht. Da würde ich mich freuen, wenn ich so flutschig in die Allianz Arena kommen würde und wieder weg. Oder ins Westfalenstadion wieder weg. Also das ist schon... Es mag damit zusammenhängen, dass wir auch in der Regel 3 Stunden vor Anpfiff an Ort und Stelle sind, jetzt mittlerweile. Und alle Busfahrer und auch alle Shuttlefahrer und auch alle Fahrer von uns den Weg ins Stadion kennen.
Auch nicht ganz unwichtig.
Unwichtig, absolut. Absolut. Also das war die Ausnahme und das war ein offizielles FIFA-Shuttle vorm Eröffnungsspiel. Da hatte ich schlimme Bedenken, aber es hat sich nicht bewahrheitet. Ne? Das ist positiv. Schon alles sehr, sehr vernünftig. Ne? Die Stadien sind super weitläufig, weil außenrum ist ja in der Regel Wüste. Ne?
Absolut.
Das heißt, du hast genügend Raum, um dich zu bewegen. Das war schon gut. Und hier rasten jetzt alle aus, was Marokko betrifft. Und da bin ich echt gespannt. Bin ich echt gespannt, ja.
Und die mein letztes Spiel war am Sonntagabend Frankreich gegen wen haben sie gespielt? Gegen Levi. Levi gegen Polen.
Polen. Ja.
Also da ist mir wirklich 2-3 Mal der Mund einfach offen stehen geblieben. Also Mbappé ist halt einfach outstanding, ne? Also was der dann, wenn der mit Tempo auf dich zugerauscht kommt, auf eine Abwehr zugerauscht kommt, dann ist das wie ein ICE ohne Bremse. Also, ich weiß nicht, mir fällt echt schwer, wer den aufhalten soll.
Das wird die große Frage sein im englischen Team.
Ja.
Trent Alexander-Arnold oder Trippier oder Kyle Walker.
Oder alle nacheinander.
Ja, und da hast du einen Punkt.
Ja.
Also ich vermute fast, dass er mit Kyle Walker anfängt. Und dann Trippier oder TAA bringt.
Also es ist Wahnsinn, wirklich der Typ. Mit 23 Jahren, was hat er jetzt? 9 Buden, glaube ich. Also der Rekord von Klose wird fallen, befürchte ich, früher oder später, wenn der so weitermacht. Und
ich habe die Engländer leicht favorisiert. 51-49.
Okay. Ja, also ich traue es ihnen auch zu, ne? Aber ich war einfach nur nochmal so auf bei diesem Mbappé-Ding, das war jetzt ansonsten ein überschaubares Spiel. Polen war sogar relativ gut, also meiner Meinung nach das beste WM-Spiel der Polen im Achtelfinale. Ja. Und am Ende ist es halt dann trotzdem wieder die individuelle Klasse. Mein Favorit stand jetzt, bleibt Argentinien, weil ich glaube, dass sie genau die spielen nicht mehr so spektakulär, aber die haben genau diesen Faktor, der den Deutschen gefehlt hat, nämlich die defensive Stabilität, die lassen wenig zu und haben halt vorne das, wie hast du letzte Woche so schön gesagt, die extra Portion Milch in Form von Lionel Messi, dem sie alle zusammen dieses Ding schenken wollen zum Abschied. Ein ganzes Land, eine ganze Mannschaft, ein ganzer Kader, ein ganzer Staff. Und ich würde es ihm so sehr gönnen, während ich das jetzt hier ausspreche, kriege ich Gänsehaut. Ja. Ja, wirklich. Also es muss, Messi muss das Ding einfach holen, meine Meinung.
So, und ich hoffe es. Ich hoffe, dass es auf ein Halbfinale zuläuft. Brasilien, Argentinien. Das Bitte. Hätte viel Schönes.
Ja, ja.
Das hätte wirklich so viel Schönes.
Ja.
Und vielleicht hast du ja dann Spiel um Platz 3. Messi gegen Ronaldo, Last Dance für beide.
Da hab ich ja noch gar nicht dran gedacht, dass das passieren könnte. Ja, das wäre natürlich mega. Ja, es sind schon noch ein paar Sachen, die dieses Turnier zu bieten hat.
Ja, total. Aus der Warte musst du es auch sehen.
Ja, definitiv. Und
wir sind hier mit den Brasilianern im Hotel. Es sind, also die Argentinier stellen die größte Delegation, die zweitgrößte, die Brasilianer. Die haben voll Bock auf das Turnier.
Ja, das merkt man auch. Ja.
Die haben voll Bock, erfolgreich zu sein.
Und sag mir mal eben einmal, wie du das siehst, weil das auch nochmal so eine Debatte war. War das jetzt zu viel, was die Brasilianer da so gemacht haben mit getanzt. Tanzen und der Trainer tanzt auch mit und in der Halbzeit und hier
wer
kommt
das, noch wer das, wer das kritisiert, hat sich noch nie mit brasilianischer Mentalität beschäftigt.
Sehe ich genauso.
Das ist keine Herabwürdigung des Gegners, sondern es ist einfach ein Ausdruck von Freude und Ausgelassenheit. Und solange die Brasilianer die haben, sind sie erfolgreich.
Ja.
Und wenn ihnen das abgeht, dann wird es schwer. 2014 war insgesamt die Schwere dessen, was sie zu tragen hatten, war spürbar.
Vom ersten Spiel an.
Und in jeder Phase.
Ja,
und
genau.
Ich weiß, da wie hast die du diese alle Freude geheult nicht haben bei, ja, der, bei genau. der Hymne. Und du hast gedacht, um Himmels Willen, nehmt euch in den Arm und weiß ich nicht. Drückt euch, wer will auf den Arm? So.
Ja.
Und was ich jetzt spüre, ist einfach eine gewisse Leichtigkeit. Und das ist Ausdruck der Kultur und Ausdruck der Mentalität. Ich kann dir sagen, hier ist ja das halbe Hotel ist ja gesperrt. Die haben dann, das ist also Teile des Pools sind abgesperrt. Da sind halt nur die Brasilianer. Der ganz große Fitnessraum ist abgesperrt. Da sind halt nur die Brasilianer. Wenn du selbst am Pool liegst oder unten da im Garten des Hotels sitzt und nachdenkst über das Leben, ja, da geht die Post ab in diesem Fitnessraum. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Also ich habe das Gefühl, die sind entweder im Fitnessraum oder im Pool und machen und tanzen den ganzen Tag. Das ist so eine gewisse Unbeschwertheit. Ich glaube, bei uns hat keiner getanzt, kein einziger.
Ja, kannst du tanzen.
Niklas Füllkrug, bisschen Headbangers Ball, achte mal Zeit. Aber das ist es dann.
Ja, ich bin gespannt, Wolf. Also ich gönne dir auf jeden Fall schon mal ein spektakuläres Viertelfinale. Wir hören uns dann ja nach dem Halbfinale, vor dem Finale wieder, nach den Halbfinals, so rum. Dienstag, Mittwoch sind die Halbfinals, Donnerstag hören wir uns wieder und am Sonntag dann La Grande Finale.
Ja, und Samstag Spiel um Platz 3, auch exklusiv bei Magenta. Also wenn es zumindest einer wird den Abschied von einer ganz großen Bühne geben, entweder Messi oder Cristiano Ronaldo, wenn es einigermaßen normal läuft.
Es könnte auch Messi gegen Ronaldo im Finale sein, oder?
Sehe ich absolut. Das absolut. One Last Dance.
Überragendes Schlusswort.
Und dann geht Cristiano für 200 Millionen nach Riyadh. 200 Millionen im Jahr, versteht sich.
Wollte ich gerade sagen.
Und kauft die Insel von Roberto Di Matteo. Bums.
Dann hätte die Geschichte wenigstens auch ein schönes Ende. Wolf, ich wünsche dir was. Pass auf dich auf. Ihr da draußen auch. Viel Spaß.
Ich weiß, was soll ich dir mal? Haben wir noch eine Minute?
Ja, immer.
Ich sag dir, wir haben, ich krieg gerade die Nachricht.
Oh.
Die Tassen sind fertig.
Oh! Das ist tatsächlich noch was, was wir unbedingt noch loswerden.
Die Tassen sind fertig. Die eine Halbzeit mit Tassen. Das Weihnachtsgeschenk oder das Präsent zum Weihnachtswichteln sind fertig und sind ab kommenden Montag online bei unserem Partner newbev.de.
Kannst du das noch einmal buchstabieren, bitte, für alle nicht so vertrauten?
N-E-W, Nordpol, Emil, Wolf, minus Bertha, Anton, Viktor, Punkt, D-E,
Dora, Deutschland, Emil. England.
New-Bev.de. Ab Montag, die Klamotten gibt es natürlich auch nach wie vor, die T-Shirts und die Hoodies. Und so als kleines Gimmick jetzt auch Tassen.
Mehr geht nicht. Besser geht nicht, vor allen Dingen.
Ja, besser geht nicht. Besser geht wirklich nicht. Ich kriege auch eine. Schenk dir eine. Beim Weihnachtswichteln. Bei einer Halbzeit mit Weihnachtswichteln.
Ich freue mich drauf.
Herrlich. Das war's für diese Woche. Wir kommen wieder nach den Halbfinals und vor den Finals, hätte ich jetzt fast gesagt, vor dem Spiel um Platz 3 und Final nächsten Donnerstag. Habt eine schöne Woche. Bis zur nächsten. Sportlich bleiben. Und tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.